Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hello again zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und im Chiemgau, vom Chiemgau 24, sitzt der Tobias Ruf. Servus Tobias.
Hi Lukas, grüße dich. Willkommen zurück, mein Lieber.
Ja, genau. Danke fürs Übernehmen das letzte Mal. Die Folge zu den Königsdisziplinen, ja, zu den Abfahrten. Und jetzt, wir nehmen ja 30 Minuten nach Abpfiff auf. Oder es läuft ja eigentlich noch immer weiter. Du hast gerade gesagt, super, dass da 60 Leute fahren im zweiten Durchgang. Nach dem Riesenslalom der Männer. Und du hast, sorry, dass ich damit anfange, aber du hast gesagt, das war eine Once-in-a-Lifetime-Chance für einen Marco Schwarz, das zu gewinnen. Wahnsinn, dass der geführt hat zur Halbzeit. Aber dieser Marco Odermatt, der war halt schlagbar. Er hat sich dann die Goldmedaille geholt, die zweite bei dieser WM für ihn. Weil der ist ja ins Ziel gekommen, hat die Zeit vom Loic Méard, der hat Silber geholt, unterboten und hat sie aber nicht so gefreut. Also er hat sie schon gefreut, aber das war jetzt kein epischer Jubel wie in der Abfahrt. Gut, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn du eine Sekunde Vorsprung hast in der Abfahrt. Aber der war sich schon auch, das könnte vielleicht knapp werden. Und jetzt hat man dann auch gesehen, ja, bis zur Hälfte war der Marco Schwarz auch ordentlich noch vorn. Und dann waren zwei Fehler dabei, die haben gekostet. Ja.
Und das war diese Once-in-a-Lifetime-Anspielung, ja. Weil das er prinzipiell in der Lage ist, Rennen zu gewinnen. Also ich habe ja in der letzten Folge schon Abbitte geleistet. Muss ich hier nochmal unterstreichen. Das hat uns jetzt gezeigt, dass er scheinbar echt wieder voll auf Kurs ist. Aber mit einem Odermatt, wie du sagst, der die Tür aufmacht, mit den Zwischenzeiten, die vorneweg echt super sind. Es ist eine WM. Die Bedingungen sprechen wir gleich noch drüber. Ganz, ganz seltsam. Das bei einer WM geht für mich schon once in a lifetime in die Richtung.
Die Bedingungen, du hast das angesprochen. Erster Durchgang, 1,20 lang, stark drehend. Marco Odermatt hat kein Interview dem ORF gegeben nach dem ersten Durchgang. Dann hat er so irgendwie schon angekündigt, vor dem zweiten, hey, das ist schon ein bisschen unnötig drehend gewesen. Und wenn wir schon einen Riesenslalom fahren, dann fahren wir doch auch einen schönen Kurs. Und das war nicht schön anzusehen, sicher auch für die Zuschauer. Also mir fällt irgendwie auch ein bisschen auf von bei ihm, dass er jetzt auch, weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir jetzt nur ein, aber dass er auch ein bisschen leistungsstärker wird jetzt, auch mit der Zeit eben. Jetzt hört man halt auch hin, was der Gesamtweltcup-Sieger sagt und was der Abfahrtsweltmeister sagt und so. Und weiß nicht, ob er das so vor zwei Jahren so auch schon gesagt hätte. Ist einfach meine Beobachtung. Naja, diese super eisige Piste und diesmal, das sagen wir eh so oft, aber diesmal halt wirklich. Also diese Piste, die war halt wirklich eine Eisspur, dementsprechend auch, hey, super, super Rennen, ja, also wir sehen es ja eh, hast du schon eine Wolke gesehen in Courchevel, Méribel, also das ist ja Wahnsinn, eigentlich extrem trockene Bedingungen dort, ja, da hat es auch gar nicht so oft geschneit, auch noch in diesem Jahr, und halt dadurch, dass da auch die Sonne drauf scheint, denke ich mir, haben sie sich gesagt, hey, gehen wir lieber eine Nummer sicher und machen das super, super hart, dass da auch ja nichts passiert. Wir erinnern uns ja vor zwei Jahren in Cortina, haben auf einmal das Regelwerk ganz ausdehnen müssen mit nur 15 Läufern in gestürzter Reihenfolge, damit da ja ein faires Rennen zustande kommt im Slalom und solchen Geschichten. Die Gefahr war wahrscheinlich ein bisschen da, denke ich mir, wenn die Sonne da drauf scheint, dass es da ein bisschen weicher wird. Also bravo, das haben sie, finde ich, sehr gut gemacht. Und ja, diese Bedingungen haben mich auch ein bisschen an Schladming erinnert, auch jetzt dann vom Ergebnis, zweiter Méard, dritter Schwarz, die waren da auch am Podium. Und ja, dieser zweite dann doch schneller gesetzt als der erste und ja, der Marco Schwarz dann leider ein bisschen hinten reingesessen. Das hat ihm dann die Goldmedaille gekostet, auch ein bisschen komisch dann seine Reaktion im Ziel, gell? Er sieht das, der Dreier. Er jubelt mal kurz gar nicht, dann natürlich schon, wie soll es da jetzt reagieren, war auch interessant und beim ORF hat er dann ohnehin wieder gesagt, hey, ja, naja, Sicher wäre es super, wenn die Medaille höherwertigere wäre, aber es ist grundsätzlich schon cool. Also wenn du mir gesagt hättest, Tobias, im Männer-Riesenslalom gibt es eine Medaille für Österreich, dann hätte ich gesagt, okay, cool, passt, nehme ich. Heute 11 Uhr hätte ich mir schon dann gehofft, dass das nicht nur Bronze wird. Ja, Marco Schwarz, das wollte ich nur sagen, 7. WM-Medaille jetzt schon. Die 4. davon in Bronze, aber ja, das geht ein bisschen unter, ja. Also dass der schon 7 hat, hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Und ja, Orge WM, was der halt fährt. Also von der Kombination weg, der ist ja irrsinnig viel gefahren auch. Und ja, dann hat er in der Kombination kurz vorm Ziel Gold vergeben. Dann hat er im Super-G diesen Fehler im Schlusshang gehabt. Jetzt hat er wieder in der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs einen Fehler gehabt. Ja, aber ja, bin gespannt, was er dann im Slalom zeigt. Ja, Marco Odermatt, ja, der hat jetzt ein bisschen dann auch gesagt, hey, ich war auch gar nicht mehr so bei Kräften, hat der jetzt viel gefeiert oder wie, frage ich mich.
Also, wenn ich den Auftritt im ORF-Studio noch in Erinnerung habe, ja. Da hat er schon gut Pegel gehabt, der Kollege. Und die Abfahrtsparty soll auch ausgiebig gewesen sein. Aber klar, ich meine, Abfahrt war am Sonntag. Heute ist Freitag. Ein junger Bursche, der regeneriert da doch recht schneller als wir alte Eisen, Lukas. Mhm. Vor allen Dingen ich. Ja. Deswegen, ja, ich glaube, es ist natürlich auch so eine, dass da irgendwann der Akku auch leer ist. Ist verständlich, wir haben oft über das Programm gesprochen, das er auch fährt, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, was in Kitzbühel passiert ist, dass es ihn da schon auch erwischt hat, also ganz spurlos ist das nicht vorübergegangen, und wenn du halt auch immer den eigenen Anspruch hast und haben musst, Rennen zu gewinnen, ist es mental auch natürlich eine andere Sache. So, also gibt ja viele Läufer, die dann sagen, jetzt bin ich halt 17. nach dem ersten Durchgang, ich fahre jetzt mal drauf los. So ist ja bei ihm nie der Fall. Er steht am Start und dann heißt es immer, ab Platz 4 ist es eine Enttäuschung, Platz 3 Minimum, Platz 2 in Ordnung, Platz 1 Odermatt. So. Und ich glaube, dass das schon mental natürlich auch eine andere Geschichte ist, und was bei Weltmeisterschaften zusätzlich noch immer mit dabei ist, ist diese Extratermine, die du hast, die du in einem Weltcup in dem Umfang so nicht hast, mit Siegerehrungen. Die werden von Interview zu Interview zu Interview durchgeprügelt. Empfang im Hotel oder im Schweizer Haus. Das sind ja Sachen, wenn du einen normalen Weltcup gewinnst, die in dem Umfang dann auch nicht passieren. Sponsoren, die sind alle da, die sind alle vor Ort. Jeder will irgendwas von dir. Und das, glaube ich, wenn das dann abfällt und für ihn ist die WM jetzt vorbei, dann merkt man kennt es aus dem Berufsleben, mega stressige Phasen gehabt und dann ist vorbei und plötzlich, boah, ist so eine kleine Leere da und man merkt eigentlich, wie platt man ist.
Mhm. Ja. Jetzt haben die Schweizer da wieder einen Doppelsieg gefeiert. Ja, Loic Meyer, auch sicher ein verdienter Kerl da. Auf Platz 4 dann Stefan Brennsteiner, ein bisschen, schon auch eine Überraschung. Der war dann, obwohl er Vierter geworden ist, jetzt gar nicht so, der war sogar zufrieden mit diesem Ergebnis. War auch ein bisschen komisch. Der hat dann ist er in Führung gewesen, dann hat er auch gewartet ein bisschen, und dann war nur noch der Schwarz oben, und dann hat gesagt, so, jetzt ist es aber auch mit dem Hoffen vorbei, jetzt will ich, dass der die Goldene holt. fand die eine coole Aussage noch.
Aber klar, mit seiner Geschichte. Also es heißt, bei der WM zählen nur die Medaillen. Aber wenn man so eine Geschichte wie Stefan Brennsteiner hat, mit dieser schweren Verletzung, dass er dann bei einer WM auf so einem anspruchsvollen Kurs Vierter wird und sieht, er kann mit der Weltspitze wieder voll mitfahren, dann zählt bei einer WM eben nicht nur die Medaille. Und dann ist die Reaktion, ja, da wird der vierte Platz immer so ein bisschen abgewertet. Für einen Brennsteiner ist ein vierter Platz im WM-Riesenslalom voll gut, richtig gut.
Mhm. Ja. Sehe ich auch so, ja. Dahinter noch Henrik Kristoffersen. Der war natürlich grantig. ja, der ist ja kurz in Führung gewesen. Dann kam der Brennsteiner, hat ihn überholt. Dann wollte man auch die Reaktion zeigen vom Kristoffersen. Man hat nur mehr seinen Rücken gesehen, weil er natürlich sofort abgehaut ist.
In der ARD hat er gesagt, nach dem ersten Durchgang, ja, Medaille ist schon noch möglich. Und dann mit diesem Kristoffersen auf Deutsch Schmäh so, und wenn ganz, vielleicht. Und er hat das schon gegrinst und jeder wusste, er hat es nicht ausgesprochen, aber jeder wusste in seinem Kopf, und wenn sich wirklich alles ausgeht, dann kann ich hier auch noch gewinnen. Mhm, ja. Und ja, gut, ist er krantig. Aber du wolltest, glaube ich, gespannt Richtung Slalom, oder?
Ja, genau das. Und ich habe so das Gefühl, dass er auch noch, dass da einfach noch ein schmales Fenster ist beim Kristoffersen, was die Bedingungen betrifft, dass er da ein super Setup hat. Das ist einfach nur von ganz weit weg und ganz außen eine Beobachtung, dass der halt ein schmales Fenster hat. Wenn die Bedingungen so sind, dann passt's gut. Und eben, ich muss da jetzt wieder ein bisschen vielleicht auch Schladming hernehmen, zum Beispiel dieser Riesenslalom, dass es da dann eben wieder nicht so ganz passt. Also dass er dann noch nicht für jede Möglichkeit oder für jede Bedingung auch passendes Werkzeug hat. Ja, irgendwie meine Vermutung. Ja, sonst ist dir sonst was aufgefallen von diesem Rennen heute, von Männerriesenslalom?
Ja, du fandest jetzt ein super Rennen. Ich hatte mit dem ersten Durchgang schon ein bisschen Probleme, wenn ich ehrlich bin. Also du hast angesprochen, wie drehend es war.
Ah, ich weiß schon, warum es ein Problem war für dich. Weil der Hubertus von Hohenlohe ist dann auch gescheitert an dieser drehenden Kurzsitzung, gell?
Ganz genau, ganz genau. Und wir alle wissen, der Hupsi, der war ein heißer Kandidat heute. Na, ohne Schmäh hängt natürlich schon auch mit Alex Schmid zusammen. Aber jetzt gehen wir noch mal zurück. Extrem drehend und extrem eisig. Und die Frage ist nicht, war es eine Spur zu viel in der Gesamtsumme? Ich will jetzt auch tatsächlich sehen, die Abstände. Das ist alles okay zwischen den ersten dreien, aber ab dann habe ich schon Schwierigkeiten, dass Loic Meillard als Vierter 1:13 zurück ist. Ja, der Kurs ist lang, da sind die Abstände dann naturgemäß meist auch ein bisschen weitläufiger gezogen, aber Brian McLaughlin aus den USA wird 30. und hat 4,6 Sekunden Rückstand auf den ersten. Also das war heute wirklich ein extrem schmaler Grat. Wenn das Material nicht 100% gegriffen hat, und das hat's bei vielen nicht, dann warst du eigentlich chancenlos. Wie viele Außenski heute da weggerutscht sind, das kannst du ja nicht mehr zählen. Und du hast wirklich Fahrer auch gesehen, die extrem andriften mussten oder die teilweise auch fast aufrecht gefahren sind, um die Linie halten zu können. Jetzt bin ich schon auch ein Freund davon, gerade auch bei einer WM anspruchsvolle Pisten zu haben und auch zu sagen, hey, wer Weltmeister werden will, der muss auch, der soll nicht nur geradeaus runterfahren, der muss sich diesen Titel schon auch verdienen. Aber ich fand es eine Spur drüber, bin ich ganz ehrlich, weil so eine WM auch immer eine Bühne ist, um den Sport nicht nur den Leuten zu präsentieren, die ihn immer konsumieren, so wie wir und die Hörerinnen und Hörer da draußen, sondern der hat eine viel größere Aufmerksamkeit. Und das sah halt wirklich in manchen Punkten nicht nach Spitzensport aus. Und es sah nicht so aus, als hätten die Fahrer diese Piste im Griff. Und da rede ich jetzt nicht von den sogenannten Exoten aus den Kleinstaaten, die bei einer WM immer mit dabei sind, Hupsi und Co., sondern tatsächlich auch etablierte Fahrer, die dann, jetzt können wir gleich zu Alex Schmid auch drehen, der 19. ist und 3 Sekunden Rückstand hat, ohne den ganz großen Fehler zu machen. Ja, sondern dem einfach ständig der Außenski weggeht. Und der Außenski ist Chef, so heißt es im Skijargon. Und wenn der dir immer weggeht und du nie wirklich es schaffst, dich für das nächste Tor, den Schwung gleich wieder umzuswitchen, was einem Marco Schwarz oder zum Beispiel wunderbar gelungen ist, So, aber vielen ist es halt nicht gelungen. Und dann habe ich so ein bisschen meine Probleme und dann weiß ich nicht, ob man, wenn man die Bedingungen sieht und bevor man die Piste setzt, sieht man die Bedingungen, ob es dann wirklich nötig ist. Mhm. Dann hätte man es wirklich einen Tick weniger drehend machen müssen. Mhm. Klar, dann hast du natürlich Speed, ist auf einer eisglatten Piste auch ein bisschen schwierig, aber gerade diese Außenski-Thematik wird dann nicht so relevant, wie sie heute war. Und der 10. ist 2,4 Sekunden zurück nach dem ersten Durchgang. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu viel. Mhm. Und wenn wir wissen, wie ausgeglichen dieses Feld eigentlich auch ist, also, wenn jetzt ein Odermatt wieder eine Zauberfahrt hinlegt und mit über einer Sekunde auf den Zweitplatzierten führt, was vorkommen kann, ja, dann auch die Abstände okay, aber nee, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also, mhm. So ganz glücklich bin ich damit nicht, was natürlich aber nicht die Medaillengewinner jetzt hier irgendwie schmälern soll, ganz im Gegenteil, sie haben es in diesem extrem schwierigen Umfeld extrem gut gemacht. Mhm, so. Ja. Deswegen, ja gut, bleibe ich bei Alex Schmid. Also keine Chance, chancenlos, hat er selber auch gesagt. Er meinte, ja, er wollte natürlich den guten Flow mitnehmen, ist ja Weltmeister geworden im Parallelrennen. Und da waren die Schwünge extrem gut, also da war er super griffig, ist natürlich aber kein Vergleich zu dem, was heute kam. Und von Beginn an, der musste irgendwie, das war ein Überlebenskampf, der musste schauen, dass er drinnen bleibt auf der Strecke. Und klar, wenn du dann natürlich kommst mit dem absoluten Hochgefühl da rein, nimmst du wahnsinnig viel vor in diesem Rennen, dann leuchtet unten 3 Sekunden auf. Bist 19. nach dem ersten Durchgang, wirst 15. in Summe, hat so viel dann nicht mehr verloren. Du hast ja gesagt, im zweiten war es dadurch auch besser, dass durch Sonneneinstrahlung natürlich in den Stellen, wo die Sonne draufgeknallt hat, die Piste schon auch griffiger und weicher war, dass er da dann 15. wurde. Ja, aber das Ziel war, zumindest in konkrete Reichweite der Medaille zu fahren, auch im Riesenslalom. Das ist die wichtigere Disziplin als Parallel. Deswegen haben wir zu Parallel keine Sendung gemacht und machen heute eine. Und da ist es dann aus seiner Sicht dann wirklich auch enttäuschend. Aber mei, gut, so ist das. Und ja, müssen wir damit leben. Aber ich glaube, Alex Schmid, er ist sich noch gar nicht sicher, ob er Slalom fährt. Mhm. Hat auch gesagt, ja, was ich vorhin meinte, extrem viele Termine jetzt durch diesen WM-Titel, den er hat. Und am Dienstag fliegen die schon rüber in die USA, was ja wirklich auch ein Irrsinn ist. Also danke nochmal an die Terminplanung. Ah, ja. Mhm. Ja, der meinte, er kommt jetzt dann, wenn er Slalom fahren würde, kommt er am Montag nach Hause und am Dienstag muss er in die USA rüber.
Ja.
Und also sorry, wer auch immer den Terminplan macht, ja gut, wir wissen ja, wer, naja,
ja,
gut. Ja. Anderes Thema. Und deswegen, ja, es ist da sicherlich enttäuschend. Fabian Graz hat ja auch wahnsinnige Schwierigkeiten, auch bitter, erster WM-Einsatz und dann so eine Piste. Ja, und dann schwimmst du da mehr oder weniger, beißt dich durch. Eiskunstlauf ist mehrmals gefallen, dass das im ersten Durchgang Eiskunstlauf war. Und er ist dann auch ausgeschieden im zweiten. Und das... That's it in Sachen DSV. Aber hey, Lukas, wir führen natürlich, wir liegen natürlich klar vor Österreich im Medaillenspiegel. Deswegen bin ich hier super zufrieden. Ja, klare Geschichte.
Wir reden die ganze Saison über, also auf die Gefahr hin, dass ich dir jetzt am falschen Fuß erwische. Aber wir reden die ganze Zeit über WM-Quali-Kriterien. Stefan Luiz ist ja nicht dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann geht aber ein Fabian Graz eben schon an den Start bei diesem Rennen, obwohl er, glaube ich,
Er hat sie nicht geschafft. Sie haben aber nachnominiert. Wegen guter Leistungen auch im Europacup hat man gesagt, wir haben Plätze noch offen. So wir nominieren nach, auch um diesen jungen Leuten entsprechend Erfahrungswerte zu geben. Und im Hinterkopf hat man natürlich schon auch an den Teamwettbewerb gedacht. Weil was, wenn der ein oder andere plötzlich noch ausfällt, dann stehst du blank da. So. Mhm. Und deswegen ist er dabei. Sebastian Holzmann fährt auch im Slalom. Der hat mit 2 18. Plätzen die Norm auch nicht geschafft,
okay,
auf Papier. Mhm. Aber der kam aus einer schweren Verletzung zurück. Ja. Und 2x15 hätten dann gereicht. Er wird 2x18. Im Slalom, was, ja, ja, was extrem schwierig ist. Mhm. So. Und jetzt kommt er nach ewiger Pause zurück und du sagst ihm, na gut, in der, also als deutscher Bürokratiebeauftragter hätte ich natürlich gesagt, nein, Herr Holzmann, ja. 18 ist nicht 15, Sie fahren nicht mit.
Ja.
Aber im Sport gibt's Gott sei Dank Fingerspitzengefühl. Mhm. Und das sind die Konstellationen, die dann entsprechend zustande kommen. Und ja, Fabian Graz wird auch extrem viel Talent nachgesagt und dass er schon ein bisschen auch, der Jüngste ist er nicht mehr, aber dass er auch ein kleines Versprechen in Richtung Zukunft ist und dass man dann sagt, ja, hey, lass ihn Erfahrung sammeln, nimm ihn mit. Mhm. Gut, kann ich schon nachvollziehen.
25 Jahre ist alt, ja. Mhm. Sehr das, gut. Ja. Tobias, jetzt ist an der Zeit, zu schimpfen oder in den Himmel zu loben. Dieses Insert auf der rechten Seite, das ist dir auch aufgefallen, weil wir schon drüber geschrieben haben miteinander, weiß ich das. Was halten wir jetzt davon? Sag einmal du.
Ich finde es zu viel. Also, ja? Ich fand es am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ganz schlimm, weil ich mich erwischt habe, wie ich nur noch auf dieses Ding schaue und gar nicht mehr auf das, was auf der Piste passiert. Ich find's verwirrend. Also oft folge ich diesem Ding dann und sehe Abstände, dann kommt die reguläre Zeitmessung, dann springt es plötzlich.
Genau, das ist, ja, so. Das ist bitter, gell? Weil das ist mir jetzt auch eben bei den besten Läufern auch, gell? Da weiß nicht, auch ein Odermatt verliert da 2-3 Zehntel laut Live-Tracking und bei der Zwischenzeit hat er es aber nicht. War 500stel, was er verloren hat oder so.
Das also, wie wenn wir reden jetzt über Schifrin. Wir reden Schifrin hier und Schifrin da und ich sag plötzlich Franzi Kritsch und dann reden wir wieder über Schifrin und Schifrin, ja, und dann sage ich Raffaele Haaser so und dann also das passt nicht zusammen und dann bin ich total überfordert, wenn ich eh schon mich konzentrieren muss, dem Ding zu folgen und dann, warum stimmt das nicht? Aber dann läuft das Ding schon wieder weiter und eigentlich will ich ja sehen, wer da schief fährt und was mich will, ich habe mich dann schon ein bisschen auch darauf einstellen können, je mehr Läuferinnen und Läufer ich gesehen habe und was mich dann aber noch total gestört hat, war jetzt heute bei Marco Schwarz, dass ich im Endeffekt 5, 6 Tore vorher wusste, er wird kein Weltmeister werden.
Ja, das stimmt.
Das nimmt im Skialpin für mich dieses Ding raus. Man zittert das ist ein guter doch
Punkt, ja.
bis zur Ziellinie und dann entweder das Herz geht auf oder das Herz bricht. Mhm. So. Und da weißt du, naja, geht sich nicht aus. Und da machst du, glaube ich, sogar mehr kaputt, als du gewinnst, weil du hast ja so viele Zwischenzeiten, die ohnehin schon eingeblendet werden. Und macht uns den letzten Sektor bitte nicht kaputt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Es wäre wahrscheinlich am idealsten, wenn man dieses Insert einfach wegtut nach der, also zur letzten Zwischenzeit. Dann nur noch letzte Zwischenzeit anzeigen und dann nicht mehr. Ist mir jetzt dann auch aufgefallen, weil es war echt kein Wow-Erlebnis mehr, wie die über die Ziellinie gefahren sind. Ja, ich finde es halt also einfach von der Grafik her noch überhaupt nicht gut. Also dass das halt hin und her springt, ist schaut so billig aus und leider auch ein bisschen verpixelt. Also ich weiß nicht, ich habe einen großen Fernseher daheim, muss ich zugeben. Vielleicht liegt das nur an mir, weil ich sitze jetzt nicht einen halben Meter vor dem Fernseher, macht euch keine Sorgen, ja. Aber es schaut leider ein bisschen billig aus noch. Das ist noch die Kritik und man muss sie schon dran gewöhnen. Und ich habe es mir gemerkt, weil ich es dir ja geschrieben habe, denn beim Thomas Tummler hat es am meisten verrückt gespielt, weil da war er 6 Zehntel vorne im ersten, gleich ganz oben. Und dann ist halt die Zwischenzeit ja hinten, so wie jeder andere. Also da, es ist halt noch nicht ganz perfekt, aber ja, cool, dass Sie sich was überlegen. Heute in der Früh gab es dann in der FIS-Presse, Telegram-Group sozusagen, dann auch nochmal ein Erklärdokument, hey, was zeigen wir denn da eigentlich? Und es waren einfach, es waren halt 6-7 Screenshots und drunter steht, ja, da ist jetzt die Zeit, wie viel der gerade hinten ist. Ja, weil, okay. Also es war nicht wirklich gut, es war nicht wirklich viel mehr erklärt. Ja, ich finde, man muss das ein bisschen, genauso wie diese Speed-Messungen, ja, in den Speed-Disziplinen, das ist auch so, das ist so eine Überflutung dann schon fast. Und das ist halt der größte Kritikpunkt, dass man gar nicht mehr so schaut auf wirklich auf Skifahren, sondern dass man ein bisschen abgelenkt ist. Das habe ich auch gesehen auf Twitter, dass das einige kritisieren, aber doch auch einige, die sagen, hey, das ist ganz cool, weil man halt wirklich dann schon noch sehen kann, wie viel hat jetzt dieses eine Tor eigentlich gekostet und so. Ja.
Ja. Ein Geheimnis von Sport ist oft keep it simple.
Aha, ja.
Und wir haben jetzt, wir sitzen nicht einen halben Meter vor dem Fernseher, haben noch ganz gute Augen, haben natürlich ein Gefühl für Zahlen und Daten, weil wir uns beruflich damit auch beschäftigen. Aber viele, die dann halt nebenbei schauen, um sich berieseln zu lassen und so. Dann läuft unten noch dieses Lineal da durch.
Ah ja, genau.
Das
genau.
Da auch noch mit dazu kommt.
Ja, stimmt. Dann gibt's heute zweite ja erst, zweiter Durchgang, spät im zweiten Durchgang, Thomas König erst vom ORF hat das heute kommentiert und dann hat er gesagt, oh, danke an den Hinweis an die Regie, das ist doch nicht der Abstand in Metern zur Bestzeit, sondern
hat er gedacht,
die Platzierung.
Geil,
ja,
geil.
Ja. Eben, aber hey, also jetzt keine Kritik an ihn, sondern einfach, ja, passiert halt, ja.
Du kannst es ja gar nicht, also ja. Sorry, ich glaube, selbst ich mit dem viel zitierten hier oft nicht vorhandenen optischen Auge, aber selbst jemand, der so Dinge eher sieht wie du, der kann ja gar nicht dann immer auf alles achten. Also auf Zwischenzeit, dann dieses Live-Tracking. Dann unten die Platzierung. Und da fährt ja auch noch jemand auf der Strecke.
Ja. Es ist auch nicht so wie bei der Formel 1, dass man kaum was erkennt in der Fahrlinie und so. Und wie gut war die Kurve jetzt? Weil das siehst mit freiem Auge, behaupte ich jetzt mal, fast gar nicht. Und beim Riesenslalom, wo du halt 50 Tore hast mindestens, das ist schon dann... Du siehst es halt schon, vor allem dieser Steilhang, der unfassbar schwierig zu fahren war, wie meistern die das alle? Und du schaust halt stattdessen, ist das jetzt hell orange oder ist das schon dunkelgelb oder?
Ja, dann diese Farbspiele auch, ja. Dann so, wow.
Ja, aber es kann schon geil sein, glaube ich, ja. Also irgendwie, ja. Es kann schon Mehrwert bieten, ja.
Ja, aber überzieht es nicht, ja. Und ein Formel-1-Rennen geht Minimum 90 Minuten und ein ein Lauf im Riesenslalom geht halt hier Minute 20.
Stimmt.
So heute
du meinst,
die beste.
Die Formel 1 braucht auch sowas, nicht? Weil das halt länger dauert, nicht?
Ja, da kannst du es halt locker einbinden. Ja, und da ist stimmt. Es auch part of the game, weil du musst natürlich auch 90 Minuten in der Formel 1 gibt's auch viele Phasen, in denen nicht wirklich was passiert. Ja, und da ist es so ein schönes Asset mit dazu, wo du noch sagen kannst, hier anhand der und der und da sehen wir. Und so könnte sich's entwickeln.
Ja.
Aber wenn das Ding halt runtergeballert ist in eins und der war schon extrem lang heute, der Riesenslalom. Mhm. Ich bin gespannt, was wir beim Slalom sehen, wenn es da nämlich geht, da geht es ja noch hektischer zu.
Ja.
Und dann ist es mir too much. Ich brauche es nicht. Kann aber zahlenaffine und Statistikfreaks verstehen, die das geil finden. Und wie du auch sagst, ausprobieren. Wenn man Dinge nicht ausprobiert, wird man nie in Erfahrung bringen, ob es wirklich dann auch in der Praxis cool ist und funktioniert. Und vielleicht lassen sie sich was anderes einfallen, wo es ein bisschen einfacher ist, ein bisschen greifbarer ist, weil die Idee an sich, bis auf, wie gesagt, der letzte Sektor, finde ich gut. Jetzt, ich widerspreche dir selten und ungern, Lukas, aber das Ding bis zum letzten Sektor zu machen, ist natürlich aber auch ein Schmarrn. Also entweder du machst es ganz oder du machst es gar nicht. Also dann blickt der erst recht keiner mehr durch.
Ja,
also,
ja. Auch noch eine Frage, die auf Twitter auftaucht, ist, wie machen die das eigentlich? Also so mein Verständnis ist, die haben alle einen Sensor im Schuh. Da ist auch die Geschwindigkeitsanzeige basiert dann auch darauf. Ja, in den Speedrennen haben wir es gesehen, wenn sie da so ein bisschen länger tracken und länger die Geschwindigkeit unten einblenden. Und von diesen Daten, die diese Sensoren halt schicken, ja, projizieren sie das dann auf die Zeit vom gerade Führenden. Genau, ja. Ja, wechseln wir jetzt noch schnell auf das Frauenrennen gestern am Donnerstag. Da war es nämlich gerade mal 60 Minuten, gerade mal über eine Minute die Laufzeit. Das fand ich dann wieder, wäre vielleicht perfekt gewesen, diese extremen Bedingungen von heute, wenn man die auf 60 Sekunden gehabt hätte. Vielleicht wäre das dann so ein Mittelding, typisch Österreicher jetzt, immer so sich für das Mittelding so, zu entscheiden. Ja, also Michaela Schifrin ist Weltmeisterin geworden in der vierten Disziplin mittlerweile. Ja, also die hat jetzt nach, was ist es, Slalom war es zuerst, Kombi hat sie und den Super-G und jetzt auch im Riesenslalom WM Gold geholt. Vor der Federica Brignone und auf Platz 3, für mich überraschend, Ranghild Mowinckel hat Bronze geholt. Und die Tessa Worley, die hätte da vielleicht eine Medaille geholt, glaube ich. Die ist im unteren Stück ein bisschen der Heartbreak-Moment dieses Rennens ist da. Auf einmal ist sie am Boden gelegen. Es war wirklich ein bisschen bitter. Und es ist, ja... Vor einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr, hat sie dann noch diese Kugel geholt gegen die Sarah Hector auf dramatische Weise und jetzt liegt sie da am Boden. Die war aber irgendwie, ich habe nur ein Bild im Kopf, wo sie der Schifrin gratuliert auch und lacht. Also die war zumindest auf dem ersten Eindruck und so gar nicht so fertig mit den Nerven. Die hätte natürlich da die historische Chance gehabt, dass sie dreimal, zum dritten Mal Riesenslalom-Weltmeisterin wird. Hat nicht sein sollen. Für Gold wäre es ohnehin eng worden. Ja, Michaela Schifrin, die war, die hat ordentlich kämpfen müssen dafür, die hatte da Fehler dabei und dann ist sie ins Ziel gekommen mit, was waren es dann, gerade mal ein bisschen mehr als eine Zehntel, genau 1/12 sehe ich gerade. Und dann hat sie es irgendwie selber gar nicht so wirklich glauben können, gell? Hat den Mund einfach aufgerissen und dann ist sie so ein bisschen zusammengesackt. Ich habe echt auch schon geglaubt, das geht sie vielleicht nicht mehr aus. Und ja, die war dann auch wieder sehr ergriffen von diesem Moment. Es war ja auch diese ganze Geschichte, dass die da jetzt am Anfang von der Woche aufgekommen ist. Ihr Trainer, langjähriger Trainer Mike Day, ist weg. Sie hat irgendwie, das haben wir jetzt auch bestätigt bekommen, in einem exzellenten, wie ich finde, Spiegel-Interview mit Patrick Riemel, das ist der US-Alpin-Chef, ja. Der war die letzten 3 Jahre beim ÖSV Leiter für den Leistungssport, einer der vielen Führungspositionen im alpinen Skisport bei dem ÖSV. Jetzt ist er wieder zurück im US-Ski-Team, der war ja schon ziemlich lang dort, auch schon zu Zeiten von Lindsey Vonn. Und der hat ein wirklich, also selten erfrischendes Interview gegeben, dass er mal so einer so offen drüber spricht, wie das so war. Also er hat erzählt, dass die Michaela Schifrin dem Mike Day so unter 4 Augen gesagt hat, hey, zum Saisonende brauche ich was Neues, das wird es dann nicht mehr geben miteinander. Und der Mike Day ist daraufhin in die USA geflogen, nach Hause und ward nicht mehr gesehen, sozusagen. Der war ein bisschen grantig drauf, was ich verstehen kann, weil warum sagt man das nach Woche 1 von 2 von einer Ski-WM? Die Argumentation ist, wir wollten dem Mike Day genug Zeit geben, dass er sich was Neues sucht. man könnte auch sagen, jetzt in 4 Tagen hättest du das auch getan. Danke, oder im März zum Beispiel, ja.
Na, sag mal in 4 Tagen.
Ja, ja. Oder eben auch das schon allein in 4 Tagen, ja.
Ist eine runde Geschichte.
Ja,
so, also, genau. Jetzt angenommen, ich hätte keinen Bock mehr auf den Podcast, Lukas. Da würde ich ja jetzt allen sagen, ja gut, Slalom sucht ja jemand anders, ich bin jetzt weg.
Mhm, so. Ja, stimmt. Oder du sagst jetzt, oder du sagst jetzt, nein.
Ja, der Niki Lauder-Style. Ja, ja. Ja, und dann, du sagst auch in der Nacht- und Nebelaktion reißt er dann ab. Ja, unglücklich. Also kann man anders kommunizieren.
Mhm, ja. Ja, schräge Geschichte. Und das muss schon was machen mit dir. Ich meine, wenn du da mit demselben Menschen 7 Jahre lang jedes Rennen und so machst, also das kannst du mir nicht sagen, dass das völlig normal ist. Sie haben das natürlich ein bisschen versucht zu beruhigen. Und es gibt auch mehr oder weniger sogar zwei Trainer, die sich auch noch nach wie vor sehr intensiv jetzt da in Frankreich um die Schiffrin kümmern. Das ist unter anderem Marc Mitterer, das ist ein Österreicher, der auch schon letztes Jahr irgendwie anscheinend, wo Mike Day mal verletzt war, hat der Patrick Riemel auch in diesem wirklich guten Interview beim Spiegel erzählt, dass der sich das Bein gebrochen hat und dann auch haben sie auch einen Ersatzmann braucht und das hat auch schon damals funktioniert. Also hey, das kriegen wir schon hin und kann man ihm auch glauben. Er ist aber zumindest überzeugend in den Aussagen. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Genau, aber dann ist diese Meldung da und dann heißt es aber auch vom Team von der Schiffrin gegenüber diesen ganzen Fernsehstationen. Übrigens keine einzige Frage zu diesem Trainer, weil wenn das ist, dann bricht die Michaela Schiffrin dieses TV-Interview ab. Und das, sorry, sobald mir irgendwer kommt mit, was man fragen darf und was nicht, war's das. Also das geht nicht, sorry. Das muss sie aushalten.
Wenn im Privatleben, so.
Ja.
Trennung von Kilde, nur rein, rein hypothetisch. Wenn es dann heißt, hey Leute, wir sind zum Sport machen hier, Privatleben kann man wann anders, haltet das raus, alles gut. Aber die wissen doch ganz genau, wo sie sind, welchen Stellenwert sie haben und was sie hier für eine Show veranstalten. Und dann bin ich 100 pro bei dir, da müssen doch Fragen gestellt werden dürfen, weil es so außergewöhnlich, so außergewöhnlich ist. Ja. Eben. Also was denken die sich? Ach ja, wird der Randnotiz, wird schon keiner nachfragen. Ja, Leute, nein. Also ihr seid das erfolgreichste und beste Team bald aller Zeiten. Ja. Oder zumindest bis jetzt, aber wenn sie so weitermacht, wird es wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. Und dann muss ich mir der Tragweite bewusst sein. Unprofessionell.
Ja. Was man auch immer wieder hört aus dem Team ist, dass die Mutter, die Eileen, auch eine starke Persönlichkeit ist und dass die auch sehr fordernd ist. Fand ich sehr schön, einen Satz, den habe ich extra rausgeschrieben von Patrick Riemel in diesem Spiegel-Interview, dass die Eileen, also man sagt ja oft, dass es, da geht es um das Mädchen für alles, aber die Eileen ist nicht das Mädchen für alles, sondern die Mutter für alles. Und das, weiß nicht, irgendwie ist das, wenn man es drüber, er sagt dann auch, hey, die steht auf der Piste und schraubt Slalomstangen in den Schnee und ist aber dort und dort, also die ist wirklich auch sozusagen irgendwo in jeder Facette auch ein bisschen dabei unterstützend. Was man so hört, ist, dass sie auch sehr fordernd sein soll. Ich meine, die kennt natürlich die Michaela am besten. Es gibt ein paar Anekdoten, die sehr arg klingen. Der Patrick Riemel versucht das auch abzuschwächen und zu sagen, hey, das ist nicht so eine Projektionsfläche, die Michaela Schiffrin, eine Projektionsfläche von den Vorstellungen von den Eltern, also dass sich die Eltern da sozusagen verwirklichen in der Karriere von der Michaela Schiffrin. So ist das, soll das nicht sein. Genau. Und ich fand noch einen schönen Satz von Patrick Riemel, die Michaela Schiffrin fährt wie von einer anderen Welt, sie fährt wie ein Alien. Das haben wir, glaube ich, eh schon wirklich oft genug gesehen. Was ich noch sagen wollte, diese Goldmedaille, damit wir das jetzt wieder auf Sportliche beziehen, ist ihre 13. WM-Medaille, 13 Stück schon, und das beim 16. WM-Start, also in 81% der Rennen, bei denen sie angetreten ist, hat sie eine Medaille geholt, und ihr 7. WM-Titel war das, also fast die Hälfte von diesen 16, von den letzten 16 Rennen hat sie 7 gewonnen bei der WM, fast die Hälfte, ja. Nicht schlecht. Es kommt jetzt noch der Slalom, da hat sie natürlich nur die ganz kleinsten Chancen. Genau, dazu Brignone, Platz 2, die war krank vor dem Rennen, das war auch irgendwie dann sehr locker ans Rennen gegangen, das war irgendwie mit wenigen Vorstellungen, aber die ist echt super in Form und holt sie da Silber, ja, obwohl da doch noch ein paar andere Namen, Lara Gut, Berami, Marta Bassino wären mir noch eher eingefallen, bevor ich die Federica Brignone erwähnt hätte, würde ich sagen. Ja. Und ja, wie gesagt, Ranghild Mowinckel hat mich überrascht, dass die da reinkommt und zum Beispiel eben auch eine Petra Vlhova nicht, sondern es ist dann am Ende die Ranghild Mowinckel. Norwegen generell liefert unfassbar viele Athletinnen und Athleten. Die haben ja beim Parallellauf irrsinnig viel abgeräumt.
Vor allen Dingen Athletinnen. Ja. Also wir haben ja viel in Norwegen immer stark auf die Männer, klar, nach den Leistungen von Kilde, von Broughton, McGrath, Christoffersen, haben wir zwangsläufig, oder Fuss-Sollevag letzte Saison immer zwangsläufig viel auf die Männer projiziert, aber was die Damen hier abliefern, auch mit einer Kaiser Wickofli in den im Speed-Bereich, Teamleaderin Ranghild Mowinkel ist jetzt auch da und parallel super stark. Also ja, das ist definitiv, sind die norwegischen Damen schon jetzt ein großer Gewinner dieser Weltmeisterschaft.
Mhm. Ja, stimmt. Absolut, ja. Trotzdem wechsle ich jetzt wieder zu den Männern, weil da, also es sei denn, du sagst noch was zum Riesenslalom der Frauen.
Bitte. Marta Bassino, ärgert mich, dieser Fehler im ersten, weil die hat so mega Brett im zweiten rausgehauen und die war wirklich so gut drauf, dass ich von ihr, also schon echt, ich hätte ihr wahnsinnig eine Medaille gegönnt und ja, gut, aber wenn sie es nicht macht, Brignone ist halt auch nicht klein zu kriegen, noch Ergänzung zu ihr, die taucht immer wieder auf, wenn man das Gefühl hat, so, Brignone, jetzt können es langsam, dann ist sie doch wieder da und liefert doch wieder mega WM für sie. Also was willst du? Gold und Silber, alles in Butter. Mein Felix der Woche verteile ich jetzt schon an Lara Gutberami, weil sie echt kein Glück hat bei dieser WM. Und sie verpasst einmal im Super-G um 400stel die Medaille. Und jetzt sind's 9, die auf Platz 3 fehlen. Und ja, das ist dann natürlich, Slalom ist nicht, also sie fährt jetzt ohne zurück und das ist wirklich bitter. Deswegen, also wenn dir in Summe 1/13 auf 2 Medaillen fehlen, tut's mir leid. Und es gibt den Trost Felix der Woche. Nina O'Brien, wir alle haben die Bilder gesehen vor gut einem Jahr bei Olympia und Wahnsinn, 11. Platz, 2. Lauf war sensationell gut von ihr. Müsste, glaube ich, sogar die Bestzeit gewesen sein. Lass mich ganz kurz reinschauen. Ja, bester Lauf im 2. Durchgang. Coole Geschichte natürlich auch. Und jetzt nochmal eine Analyse zu den deutschen Damen. Du kannst weitermachen, Lukas.
Okay, sehr gut, danke. ich hänge mich da gleich dran mit meinem Felix der Woche. Und zwar vergebe ich den sowohl an die Paula Molzan als auch an den River Radamus, weil das sind die neuen Pirouette-Könige. Ja? Die Paula Molzan hat im Steilhang, gefühlt im steilsten Stück überhaupt, hat sie auf einmal mit den falschen Enden ins Tal geschaut, aber hat das sofort wieder abgefangen und hat sie einfach weitergedreht. Da hatte ich so leichte Vibes von, ich glaube, es war Max Mousaton in der Abfahrt da in Cortina. War nochmal deutlich schneller als die ganze Partie, aber es war auch so irre. Aber es war schon so ein bisschen die Richtung, ging das. Und der River Radamus, der das jetzt, glaube ich, mittlerweile bei jedem Rennen im Ziel macht, dass er sie dann auf den Boden legt beim Abschwingen und so einen kurzen Breakdance-Move macht und der auch irrsinnig gut ankommt, natürlich. Es schaut auch ziemlich gut aus. Herrlich. Also wenn ihr das schaut beim River Radamus ganz genau, was der nach der Ziellinie macht. Ja. Ja. Gut, und jetzt noch ganz kurz. Sorry, ihr habt eine Goldmedaille geholt, aber diese Parallelrennen. Also erstens, Saalbach hat schon angekündigt, das wird's in Saalbach nicht mehr geben, diese Einzelrennen. Das Team-Event schon deckt sich für uns beide jetzt auch ein bisschen, kannst vielleicht gleich dann dagegen reden, aber wir finden ja sowieso so Team ganz geil und dann, ob es dann nochmal Einzel extra dazu braucht, vor allem wenn man die großen Stars dieser Szene, eine Schifrin, eine Vlhova, der Kilde, dass die da halt nicht dabei sind, der Odermatt, ist halt ein bisschen schade dann. Jedenfalls hat Saalbach gesagt, in 2 Jahren soll es diese Einzelrennen dann nicht mehr geben. Finde ich spannend, dass die anscheinend als Ausrichter auch was mitzureden haben, weil wenn du die bewirbst für die WM und die dann bekommst, und dann im Nachhinein aber sagst, hey, eigentlich, wir haben keinen Bock, da so einen, also jetzt angenommen, wir haben keinen Bock, so einen Parallelhang da hinzustellen, nein, machen wir nicht. Dann sagt die FIS ja auch nicht, ach so, ah, okay, na sicher, ja, passt, kein Problem. Also ich finde es einfach spannend, dass man da anscheinend ein Mitspracherecht irgendwie hat, ja, was das Programm betrifft.
Es wär wie wenn Deutschland oder Österreich jetzt in der aktuellen Form eine WM austragen würden, sagen, ja, Riesenslalom der Damen, das fahren wir aber nicht.
Na,
lass mal weg.
Das bringt nichts, schlechte Quoten oder so. Aber jetzt, also diese Goldmedaille von Alex Schmid im Parallelrennen, was bedeutet das? Wie waren die Reaktionen? Und ich fände es nur lustig, im OF sagt er, auch wenn es jetzt so ein Spaßbewerb ist, es ist schon cool, dass ich Weltmeister bin.
Ja, es ist der erste Herrenweltmeister seit 1989.
Wer war das damals?
Hans-Jörg Tauscher in der Abfahrt.
Aha,
schau. So, also jetzt 1909, warst du da schon geboren, Lukas?
Nein.
Ja, da merkst du mal, was es für Dimensionen sind. Mhm. Und Deutschland ist nicht die Übernation im Ski-Alpin, aber dass es so lange dauert, bis wieder ein männlicher Weltmeister dasteht, das ist schon eine Ansage. Und deswegen hat es für den Deutschen Skiverband eine wahnsinnig hohe Bedeutung, weil du auch was vorzeigen kannst. Es ist die einzige Medaille, die wir geholt haben bisher. Okay, mit Lena Dürr und Linus Strasser hat man jetzt noch zwei Eisen im Feuer, aber dass im Team nichts mehr rumkommt, das war die Medaille, die man eingeplant hatte. Olympia war es halt auch nur diese eine Teammedaille. Und große Ereignisse sind extrem wichtig für die Öffentlichkeit, auch für die Sponsoren. Und wenn du natürlich einen deutschen Weltmeister präsentieren kannst, dann ist das was. So. Mhm. Und wir kennen es ja auch von anderen Veranstaltungen. Johannes Strolz wird immer Olympiasieger bleiben.
Ja, klar.
Und wenn es nur in dieser Kombination halt ist, ja, und deswegen wird Alexander Schmid jetzt immer Weltmeister sein im Skialpin. Und das ist für ihn eine Mega-Geschichte, weil er es sich auch total verdient hat. Die schweren Zeiten, die er auch hinter sich hatte mit Pfeifferschen Drüsenfieber oder Barstein-Epps-Virus, das ist irgendwie so verwandt.
Der Epstein-Barr,
ja. Epstein-Barr, ja. Mediziner bin ich noch nicht geworden jetzt während deines Wellness-Urlaubs, Lukas. Aber wir haben hier oft über ihn gesprochen. Die Zeiten waren extrem schwierig und er hatte auch oft Pech, auch bei Großereignissen. Und ja, es ist sich alles aufgegangen und ein schlauer Mann hat mir schon eine halbe Stunde vorher bei WhatsApp geschrieben, ich ticker hier und schreibe seit Ewigkeiten, dass Schmid der Beste ist und hier zu Gold fahren wird.
Ja.
Und an diesen Mann gebe ich jetzt ab mit wirklich einem großen Glücksgefühl für Alex Schmid und ein wichtiges Ding für den Deutschen Skiverband, dass man nichtsdestotrotz jetzt auch vor den Slaloms schon mal Bilanz ziehen muss und sagen muss, es muss was passieren im Frühjahr. Man muss sich wirklich überlegen, wohin geht denn die Reise? Weil da stehen ansonsten null Medaillen. Und parallel spielt im Weltcup keine Rolle. Und deswegen, ja, alles okay. Ich freue mich für den Alex und soll aber nicht über Probleme hinwegtäuschen.
So blöd klingt, aber solche Olympia- und auch Weltmeistermedaillen sind dann auch noch für so Sportförderungen ja auch entscheidend. Was du dann so am Budget kriegst, auch als Verband und so, ja, das ist einfach so. Ich habe mir das schon mal kurz, ich hatte den Gedanken und habe es mir hier notiert, stell dir mal vor, ein Dürr-Strasser-Double jetzt am Wochenende. wenn die beide das gewinnen, ich meine,
ach so, ja.
Ja, es gibt noch zwei Rennen jetzt am Wochenende, ja, Slalom.
Ja,
Samstag fahren die Frauen.
Ich muss gerade überlegen, will er jetzt Slalom-Team-Event?
Nein, nix.
Ja, das lieber als das.
Genau.
Aber, da muss schon alles passieren.
Was natürlich auch passieren kann, ist, dass Holdener und Jühl oder Holdener und Zennhäusern, die haben ja mittlerweile wieder mehr Siegfahrer, dass die ein Double holen für die Schweiz. Ja. Und wenn ich dann, leider habe ich überlegt, wer das dann bei Österreich so vielleicht wäre. Ein Feller, Truppe, Double. Klingt eher nicht so wahrscheinlich wie ein Dürr-Strasser-Double, muss ich sagen.
Naja, also wenn, dann sehe ich es bei den Herren, dass man da was holt. Bei den Damen, also das
leider.
Ja. Eine Kathi Linsberger, ja. Dass das plötzlich, die hat der Matthias Berthold jetzt,
ja, genau,
der, auch, spannend, der, ja. Auch, der auch in Deutschland lange genau. Coach war, unter anderem von Maria Höfl-Riesch und in Österreich natürlich sehr erfolgreich war, der jetzt im mentalen Bereich mit ihr arbeitet, dass das jetzt innerhalb von weniger, von kurzer Zeit aufgeht, kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade im Slalom der Damen hat sich das Feld halt auch so rasant weiterentwickelt, mhm. weil ja da plötzlich alles mitspielt, ja, ob es eine Srinka Lucic ist, eine Hanna Aronson-Elfmann
genau.
und solche.
Gruß, der Name kommt jetzt noch.
Naja, er muss ja kommen. Aber das sind nur Beispiele dafür, wer halt gerade auch an den Österreicherinnen innerhalb von nur wenigen Monaten deutlich vorbeigezogen ist. Ja. Und dann wird's den Schalter nicht so schnell umlegen. Aber klar, bei den Herren, Manuel Fell hat uns gezeigt, was er kann. Marco Schwarz ist super in Form. Er kann jetzt natürlich auch mit dieser weiteren Medaille, kann der ja an den Start gehen und sagen, ich gehe jetzt mehr oder weniger all in.
Ja,
ja. Voll. Und für einige ist die Drucksituation morgen eine andere. Ob es ein Jühl ist, ob es ein Christoffersen ist, der keine Medaille hat. Noel sowieso, Strasser. Die fahren natürlich alle, die sagen, hey, das ist meine einzige Chance, die ich habe. Und deswegen Marco Schwarz. Jetzt habe ich ihn immer klein geredet. Lukas, jetzt sage ich, er macht eine Medaille und dann weißt du, dass er keine machen wird.
So. Ja. Der Lukas Broten, der probiert's, der will im Slalom fahren nach der Blinddarm-OP, was mich sehr überrascht, weil der McGrath fährt ja nicht, ist abgereist und normalerweise teilen sich die ja den Lebenslauf auf jeden Fall, aber auch die Socken und weiß nicht, das Müsli beim Frühstück oder so, ja. Genau, aber der will's auf jeden Fall probieren. Und bevor ich jetzt nur noch sag, wann die Slaloms stattfinden, einen Punkt habe ich noch, weil ich habe ja geglaubt, wir machen diesen Podcast für Menschen. Aber es gibt da anscheinend noch viel mehr, weil der Iltis hat uns geschrieben, ja, auf Twitter. Also wir machen anscheinend auch den Podcast für Iltis und der macht ganz freche Werbung, so frech, dass ich das jetzt kurz präsentieren will. Also er schreibt, Servus neben der Ski-WM und eurer tollen Berichterstattung im Podcast, und da hat er schon gewonnen, ja, wenn die Nachricht so beginnt, gab es neuerdings noch ein weiteres Ski-Highlight. Und jetzt halt dich fest, Tobias. Es geht nämlich um die Vereinsmeisterschaft vom SC Oberperfuß, ja. Und die soll man da unbedingt erwähnen, weil der Bert Voigt ist Vereinsmeister immerhin geworden vom SC Oberperfuß. Und bei den Frauen ist es die Bianca Venier, die Schwester von der Stefanie Venier geworden. Ja. Und von wegen, der Bert Voigt, der kann ja keine Kurven fahren und hat die Karriere beendet. Also da gab es auch Kurven bei diesem Rennen. Ich habe Fotos gesehen. Und der Bert, der Kugelblitz, der hat das tatsächlich gewonnen. Und ja, jetzt haben wir das auch hier erwähnt. Völlig zu Recht, finde ich. SC Oberperfuß, ja. Legendär.
Ja, mega, Iltis, super. Ja. Finde ich gut. Ich habe ja am Rande, war es gestern glaube ich, im Riesenslalom der Damen wurde über eine Masters-Serie der FIS gesprochen.
Ja.
In der ehemalige, und das sind bis in sehr hohe Altersklassen, da werden Rennen ausgetragen. Jetzt habe ich aufgrund der Biathlon-WM gerade nicht so viel Zeit. Aber, Lukas, es wird eine Tiefenrecherche meinerseits geben. Weil ARD-Kommentator Tobias Barnersoll hat gesagt, in entsprechender Altersklasse gibt es einen Österreicher.
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Der in dieser Masters-Serie extrem stark sein soll.
Ja.
Hast du ein Gefühl, welchen Österreicher er meint? Und warum ich mich da so dahinter stellen werde?
Ich glaube, wir haben das wir haben das wirklich besprochen in der Redaktion die Woche. Es geht natürlich um einen Schröcksnadel.
Ja. Ah ja, dann alle Infos zu mir. Ich werde dann hier ein kurzes Exposé irgendwann vortragen.
Perfekt, ja. Ich war auch ganz erstaunt, aber der dürfte sehr erfolgreich gewesen sein.
Der kriegt dann auch jede Woche den Felix der Woche von mir.
Ja, super, okay. Na gut, machen wir es so, ja. Slaloms, die stehen noch an, dann haben wir es geschafft, die WM. Zwei sehr spannende Rennen sicher. Um 10 Uhr am Samstag die Frauen und um 13.30 Uhr der zweite Durchgang, genauso bei den Männern am Sonntag auf einem anderen Berg. Tobias?
Ja, ich gehe jetzt Muskelmasse aufbauen, weil das bringt was und das haben wir beide schon immer gewusst.
Ja, boah, jetzt hätten wir es fast nicht gesagt, gell? Okay, ja, das ist ein super...
Auf den letzten Metern.
Ein super Schlusswort. Danke dir. Macht's es gut, wir hören uns bald wieder. Servus.